wollen unsere Herzen aufmachen, unsere Ohren aufmachen, dass wir es wirklich aufnehmen, das, was du uns zu sagen hast. Und ja, Herr, wir wollen dich bitten, dass du das in uns auch besiegelst. Amen.
Segnest mich, danke. Oder wolltest du meinen Lohn haben im Himmel? Ja, ihr Lieben, ich freue mich sehr, unter euch sein zu dürfen. Und ich freue mich auch über das Vertrauen. Vielen Dank, Guido, Gemeindeleitung. Ich weiß jetzt gar nicht genau, ich glaube, Irmtraut ist jetzt drin und Andreas und so, gell? Ja, schön, dass ich hier sein kann unter euch. In so einer gesegneten Wirkstätte, nicht wahr? Und hier bei euch, da kann man nicht nur Gottesdienst feiern, sondern man kann gleichzeitig hier schon sich freuen, was danach hier geschieht, gell? Yes, ich nehme das ein bisschen weg. Ich brauche immer ein bisschen Bewegungsfreiheit. Das Lob und Dank. Danke. Ja, um zu predigen und zu rufen. Was kann ich? Ja, süße, super. Ich habe ein Wort Gottes mitgebracht, das steht in Zephania 3, Vers 17, beziehungsweise 16 und 17 möchte ich mal lesen. An jenem Tag wird in Jerusalem gesagt, fürchte dich nicht. Sion, lass deine Hände nicht erschlaffen. Warum? Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte. Er ist stark und hilft dir. Er hat Freude an dir. Er schweigt in seiner Liebe, denn er liebt dich. Er jubelt laut, wenn er dich sieht. Was für ein krasser, starker Vers, nicht? Kraftvoll und voller Relevanz für unser Leben. Ich weiß ja nicht, was du jetzt gerade denkst. Ob du denkst, war das aus der Bibel? Ist das überhaupt biblisch? Oder welches Gottesbild du hast, welches Gottesbild wir so in uns tragen, ob das denn wirklich so ist. Weil ich möchte das mal ein bisschen übertragen in unsere Zeit hinein. Da heißt es, fürchte dich nicht. Jedenfalls, wenn Gottes Wort heute noch stimmt. Von dem Tag an, als wir uns bekehrt haben, als du dich bekehrt hast, spricht Gott, der Allmächtige, in dein Leben, fürchte dich nicht. Ich freue mich so über unsere liebe Schwester, etwas dunkelhäutiger als wir, aber das passt schon, nicht? Freue mich sehr darüber, weil du hast die beste Entscheidung getroffen, die ein Mensch in seinem Leben treffen kann. Ich sage gerne so, habe letztens bei einer Hochzeit gesagt, eine Hochzeit ist eine wunderschöne Angelegenheit. Es ist ein Eustress, also ein positiver Stress. Da geht die Pumpe auch und so, aber es ist irgendwie gut, ja? Wenn die Pumpe geht und es geht mir nicht gut, das ist blöd, aber so ist es schön und ist menschlich gesehen ein wunderschönes Erlebnis. Aber Taufe ist mit nichts vergleichbar, weil hier geht es nicht nur um Menschen, sondern hier geht es um mich und Gott, um Gott und mich, meine Gottesbeziehung. Und hier geht es um etwas, was darüber hinausreicht, nämlich mein Leben in der Ewigkeit. Ja. Lob und Dank. Darum mag ich Taufe so sehr. Von dem Tag an, als wir uns bekehrt haben, spricht Gott in unser Leben in einer Weise, wie es vorher nicht der Fall war. Und er sagt als erstes, fürchte dich nicht. Die Zeit der Furcht, die Ängste, die Sorgen und die Nöte, die sind gewesen in der Vergangenheit. Jetzt gilt für dich, fürchte dich nicht mehr, in Klammern. Es ist vorbei. Es gibt keinen Grund mehr für uns Christen, sich zu sorgen. Jesus hat gesagt, sorgt euch nicht um das, was morgen ist. Jeder Tag hat an seinem Übel genug. So positiv war Jesus, ja. So einen Blick hatte er. Also Leute, es ist doch schlimm genug, was passiert. Ja, Ukraine-Krise und all das, ja. Arbeitslosigkeit und IS-Terrorismus, ja. Das hat er alles wahrgenommen und darum macht euch keine Sorgen um das, was morgen sein könnte. Denn ihr seid doch Kinder Gottes. Ihr wisst es doch. Ihr wisst doch, was euch blüht, wenn ihr sterbt. Ihr wisst doch, was euch blüht in dieser Welt, in diesem Leben. Ja, wir sind doch die Gesegneten, wir sind versorgt. Ja? Ich habe jahrelang mit sehr wenig Geld gelebt, mit so viel Geld, dass jemand sagte, ich weiß gar nicht, wie du damit leben kannst. Und menschlich gesehen muss ich bis heute bekennen, ich weiß auch nicht, wie ich damit leben konnte. Keine Ahnung, aber Gott kann damit leben. Wenn wir nichts haben, wenn alles in unserem Leben kaputt geht, Gott kann damit leben. Und wenn wir mit Gott leben, dann wird er uns versorgen. Fürchte dich nicht. Mach dir keine Gedanken, mach dir keine Sorgen. Ja, sondern trainiere dich in einem neuen Leben, in einem Leben als Jünger Jesu. In einem segensreichen, bahnbrechend segensreichen Leben. Denn Gott hat dich bahnbrechend gesegnet. Und wenn ich mit meiner Bekehrung starte, so zu denken, dann denke ich auch so, wenn es weitergeht. Ne, dann bekommt man Kinder und man, wenn ich jetzt nicht trainiert habe als Christ ein Leben in diesem Denken, fürchte dich nicht, denn der Herr, dein Gott ist mit dir, dann geht es weiter. Dann übertrage ich das auf meine Beziehung zu den Kindern und ich mache mir Sorgen, was wird aus meinen Kindern? Ich mache mir Ängste, was ist, wenn ihnen was passiert? Es passiert so viel Schlimmes, passiert ganz schön viel Schlimmes und wir müssen unsere Kinder schützen, auf jeden Fall. Ja? Aber was geht in meiner Seele los? Habe ich das Vertrauen, dass Gott, der Hirte ist auch meiner Kinder? Habe ich das Vertrauen, dass Gott meine Kinder heiligt durch mein Dasein? Noch nicht mal durch meine Gegenwart. Meine Kinder sind geheiligt und unter dem Segen, unter dem Schutz Gottes, einfach nur, weil es mich gibt. Einfach nur, weil es dich gibt, sind deine Kinder gesegnet. Und mit Sicherheit auch die Enkelkinderchen. Da sind ja Abfolgen auch in der geistlichen Welt. Und die Kinder sind unter direkten geistlichen Abschirmungen der Eltern. Und die Großeltern können auch noch segnen und Einfluss nehmen durch Gebet, durch die Präsenz. Was vermitteln wir Kindern? Was vermitteln wir Enkelkindern? Was vermitteln wir erwachsenen Leuten, nicht wahr? So haben wir immer die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen. Im positiven Sinne. So hat Jesus Einfluss genommen. Er hat gesagt, Leute, fürchtet euch nicht. Jeder Tag ist fürchterlich und grausam genug. Darum, was nützt es mir, wenn ich darüber nachdenke, was die Zukunft bringt? Die Zukunft bringt das, was Gott will. Ja? Und ob ich es weiß oder nicht, hilft mir auch nicht weiter. Also wenn ich weiß, jetzt morgen bin ich der Nächste, dran, das hilft mir nicht so. Da wäre ich jetzt nicht so entspannt, wahrscheinlich. Aber ich wäre ausgerichtet auf meinen Herrn und würde mit ihm dann nochmal drüber sprechen. Ja, sicher, manchmal macht er das, wie bei Hiskia und anderen. Ne? Lass deine Hände nicht erschlaffen. Warum sagt er das? Weil, wenn ich mich fürchte, wenn ich mir Gedanken mache und Sorgen mache um das, was morgen ist, dann erschlaffen meine Hände. Dann erschlafft meine Tatkraft. Die Hände stehen für die Tatkraft. Dann habe ich keine Energie mehr. Dann bin ich nicht mehr motiviert. Dann weiß ich nicht, wozu soll ich denn noch beten, wenn das sowieso nichts bringt. Wenn sowieso nichts passiert, nicht wahr? Ja, der eine stirbt, der andere lebt. Wir haben erlebt in diesem Jahr, eine Schwester musste ich beerdigen. Für die haben wir 1,5 Jahre als Gemeinde gebetet. War krebskrank und die Ärzte haben gesagt, das führt zum Tode und so weiter. Sie hat viel, viel länger gelebt, als die Ärzte sagten. Nicht 3 Monate, sondern 1,5 bis 2 Jahre. Aber es wurde dann doch schlechter und schlechter. Es gab immer wieder so ein Auf und dann aber doch schlechter und schlechter. Das war die eine Seite, soweit, bis wir sie dann loslassen mussten. Und kurz danach haben wir eine Schwester in der Gemeinde, die einen Tumor, einen riesigen Tumor hat im Bauch. Eine Woche lang macht sie sich Gedanken, der Arzt sagt, sie müssen sofort operiert werden, sonst ist alles vorbei und da muss alles raus. Die Gebärmutter muss raus, da müssen irgendwelche Kanäle raus, müssen, haben sie ihr alles erklärt, künstliche Kanäle, künstlicher Darm, künstlich dies und das und die Hälfte muss alles raus. Und ja, stehst du da. Ja? Und liebst den Herrn, hast immer fröhlich, frohlockend, hast du für ihn gelebt, hast alles getan für ihn und jetzt kommt das. Ja, und was ist denn? Überlebe ich die Operation und so weiter? Und die Ärztin hat ihr erklärt, was sie alles da machen will, da drin. Und dann sagt sie, ja, du, mein Gott hat mein Leben in meiner Hand, so irgendwie, also jetzt nicht so formuliert, wie ich es jetzt sage, aber was sie sagte ist, das werden wir erst noch sehen. Was hier passiert und was sie da reinlegen und so weiter. Und sie haben gebetet und es in Gottes Hand gelegt. Und die Ärzte haben sie, glaube ich, sogar, sie haben sie aufgemacht und waren äußerst überrascht, dass nichts von einem Tumor zu sehen war, sondern es war nur Wasser irgendwie gewesen, Wasser oder Luft. Ja, und es gab Riesenstress. Gott hat diesen Tumor im Wasser aufgelöst. Ist das nicht fantastisch? Wir erleben auf der einen Seite diese Wunder, auf der anderen Seite erleben wir auch das andere. Wir sind immer in Gottes Hand. Und es wäre zutiefst unhilfreich und vielleicht sogar unfair, Gott gegenüber zu fragen, warum denn der eine und der andere nicht. Das wissen wir nicht. Wir wissen, dass wir in Gottes Hand geborgen sind. Wir wissen, dass Gott sagt, fürchte dich nicht, lass deine Hände nicht erschlaffen, sondern bleib dran. Bleib dran. Ja? Bleib dran. Wir wissen immer, was Gott in unser Leben spricht. Wir müssen nicht mal Propheten sein, um zu prophezeien. Denn wenn du dich hältst an Gottes Wort, dann prophezeist du sozusagen immer. Jemand sagte mal sinngemäß, wie können wir die Zukunft voraussagen? Indem wir einfach heute Entscheidungen treffen für morgen, für das, was wir wollen, was morgen ist, was morgen geschieht. Und indem wir das aussprechen, die Wahrheit aussprechen. Wir Christen sind ja unheimlich in einer äußerst vorteilhaften Situation. Wir sprechen die Wahrheit aus, die wir haben, die eine sehr positive ist, und sie wird geschehen. Das Wort auf deiner Zunge wird geschehen. Und zwar das Positive genauso wie das Negative. Die Segensworte genauso wie die Fluchworte. Denn wir wissen ja, ein Mensch ist immer so, wie ich ihn haben will. Der Mensch ist nicht so, wie er ist, wenn ich ihn mir so mache, wie ich ihn haben will. Wenn ich einen Menschen festlege und sage, dieser Mensch, mit dem kann ich einfach nicht zusammen sein oder mit dem kann ich nicht zusammenarbeiten auf der Arbeit, dann werde ich das auch nicht können. Denn ich habe mich festgelegt, dass ich das nicht kann. Und warum? Das hat ja nichts mit mir zu tun, nicht? Sondern mit dem da. Wegen dir kann ich nicht mit dir arbeiten, denn du bist so kompliziert. Ja, so kompliziert, lauter komplizierte Menschen laufen in dieser Welt rum. Habt ihr das schon mal festgestellt? Seid ihr auch so eine Gemeinde mit lauter komplizierten Schäfchen? Ja? Sind wir nicht. Ne? Aber irgendwie, und ich bin auch dabei. Ja? Und manche glauben auch, ich sei kompliziert. Aber ich sage einfach nur, hab mich lieb, segne mich. Ja, ich freue mich ja so, unser Gott ist so geerdet und so echt, ja, er sagt einfach, liebt einander und nehmt einander an. Er sagt gar nicht, versteht einander. Hast du schon mal gelesen in der Bibel? Versteh den anderen. Tu alles, um den anderen zu verstehen. Tu alles, um dem anderen alles recht zu machen. Verbieg dich, damit er sagt, oh, das hast du gut gemacht. Dann sagt aber der andere, das fand ich aber doof. Da steht nur, liebt einander. Liebt einander und segnet einander. Und die Liebe deckt eine Menge an Übertretungen, um nicht zu sagen Sünden, zu. Steht zweimal geschrieben. Und einmal hat Petrus das aus dem Alten Testament aufgegriffen. Und er sagt, die Liebe deckt eine Menge an Sünden zu. Und wisst ihr, wem er das sagt? Der heiligen Gemeinde Jesu. Der hat ja da nicht gerade evangelisiert und sagt, Leute, liebt einander, die Liebe deckt viele Übertretungen zu. Er redet zur Gemeinde Jesu. Und er gibt keinen Rat, wie geh irgendwie hin und versucht das nochmal irgendwie die Seele aufzurollen und zu verstehen, was da passieren konnte und so weiter. Ich halte viel von Reflexion. Ich reflektiere mein Leben sehr stark und ich versuche immer auch den anderen sehr stark zu verstehen. Das ist wertvoll und das ist auch richtig so. Aber das hilft uns nicht weiter. Ich habe einen Menschen kennengelernt vor kurzem, der ist auf der Suche nach Gott. Und er guckt in allen Religionen nach oder zumindest in vielen hat er schon nachgeschaut, hat ausprobiert und so weiter. Er hat eine Menge Bücher über alles Mögliche an Ideologien und dies und das und er hat ganz viel in seinem Kopf und das Problem bei ihm ist, seine Fragen werden immer größer und die Antworten immer geringer. Und dann sprachen wir zusammen und Er sagte, ja, woher weiß ich denn? Woher weißt du denn, dass nicht irgendwie ein anderer Geist in dir ist? Woher weißt du denn, dass du wirklich dem richtigen Gott folgst? Ich habe ihm gesagt, du, das ist eine Frage, was glaube ich? Und ich kann, weil der Geist Gottes in mir ist, andere Geister unterscheiden. Das merke ich sofort. Und Jesus hat gesagt, dass wenn wir ihm folgen, uns innerlich klar wird, ob die Dinge, die er gesagt hat, wahr sind oder nicht. Aber das erlebe ich erst in der Nachfolge. Ob das stimmt, ob das wirkt, ob das passt, ob das funktioniert, erlebe ich erst in der Nachfolge. Also wenn ich es mache. Nicht, wenn ich darauf warte, ob es passiert. Und ich habe ihm gesagt, du musst dich doch nur bekehren. Du brauchst nur Jesus erleben und dann wird Jesus dir klar machen. Du brauchst eine Offenbarung von Gott. Die Bibel spricht von einem Offenbarwerden Gottes in uns. Und da hilft der Kopf herzlich wenig. Der Kopf, der Verstand gehört zum Glauben dazu. Es gibt auch Verstandestheologie. Wir sollen auch uns Gedanken machen, was ist richtig und falsch. Aber darüber hinaus, so kann ich Gott halt nicht erkennen. Erst wenn Gott mir eine Offenbarung schenkt, durch seinen Heiligen Geist, dann weiß ich, das ist wahr, was die Bibel sagt. Ich spüre hier die Kraft, wenn ich das morgens lese, gehe ich anders in den Tag, als wenn ich es nicht tue. Ich spüre die Kraft, wenn ich bete und ich glaube, dass das der Geist Gottes ist und nicht irgendein anderer Geist. Ja? Weil ich auch sehe, es geht mir eigentlich nur besser, besser und besser. Und darum bieten wir diese Botschaft jedem an, jedem an, jedem an. Ja. Und wir wissen eben, was Gott spricht. Gott sagt zu meinem Arbeitskollegen, zu deinen Arbeitskollegen, zu den Menschen deiner Familie, sagt er, fürchte dich nicht, lass deine Hände nicht erschlaffen. Das können wir auch evangelistisch weitergeben. Fürchte dich nicht. Denn weißt du, es gibt eine Möglichkeit, die geht über diese Welt hinaus. Und wie hoffnungslos ist doch diese Welt. So hoffnungslos, dass... Also, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf. Wenn ich Beerdigungen halte, das sind Zeiten, wo die Leute hinterher kommen und sagen, danke für diese Beerdigung. Weil das lebte, sagte jemand. Das lebte. Ja? Bist du in einer Kapelle und es geht um den Tod und um Sterben und um Leiden und um Schmerzen und die Menschen merken, hier ist Gott zugegen. So soll es doch sein. Und diese Möglichkeit haben wir. Und ich bin dankbar, dass Gott nicht bei der Negation stehen bleibt. Er sagt nicht nur, was wir nicht tun sollen, ja, sondern wir müssen, wenn wir wissen, was wir nicht tun sollen, was wir vermeiden wollen, wenn wir wissen, ich will mich nicht fürchten, ich will mir keine Sorgen machen, ich will nicht überlegen, wie schlimm es morgen sein wird, ja, ich möchte mich nicht mit 12 Extraversicherungen absichern in diesem Leben, damit ich in Ruhe komme, und feststellen muss, dadurch lebe ich nicht ruhiger, sondern ich schlafe noch schlechter, weil ich mir denke, hoffentlich hat das auch ausgereicht und so. Und hoffentlich machen die das dann auch, wenn ich dann das brauche, hoffentlich sagen die dann nicht, nee, das geht nicht und so weiter und so. Und hoffentlich passiert es nicht, dann muss ich noch mehr und so. Ja. Also ich werde nicht unbedingt ruhiger, wenn ich mehr abgesichert bin, sondern ich werde ruhig, wenn auch ich als Christ immer wieder neu Offenbarung bekomme von Gott, der mir sagt, fürchte dich nicht. Denn ich bin der Herr, dein Gott, ich bin mit dir. Und wir bleiben nicht bei dem Negativen, bei der Negation stecken. Ist eine Lebensweisheit, fürchte dich nicht, sondern was soll ich denn stattdessen tun? Lass deine Hände nicht erschlaffen. Ja, was soll ich denn dann tun? Ich weiß, ich habe keine Energie. Dann zeige ich dir jetzt mal, wie du Energie tanken kannst, jeden Tag. Ja? Wenn du morgens aufstehst, guckst in den Spiegel, ja, kennst du das auch, ja? Dann sage ich dir, im Himmel gab es schon einen riesigen Jubelschrei. Weißt du, du schaust in den Spiegel und der Himmel, der sagt, ja, Halleluja! Wow, was für ein Gesicht! Was für ein Mensch! Was für ein Leben! Was für ein Body! Und so. Weil Gott dich geschaffen hat. Ist dein Körper schön? Auch wenn die Haare weniger werden. Das Schöne ist ja, ihr seht es nicht, ja? Also meine Haare. Gott war so gnädig, dass er hat mich so groß gemacht, dass ihr das alles nicht seht. Ja, bin ich dankbar, ja? Also, aber das bleibt unser Geheimnis. Er hat uns schön gemacht. Und wenn er das sagt, dann ist es wahr. Dann ist es die Wahrheit. Und er hat auch unsere Persönlichkeit gut gemacht und schön gemacht. Ja, mit viel und mit wenig, mit weiß und mit schwarz, getönt und ungetönt. Er hat uns schön gemacht. Ja. So, wenn ich dann also im Spiegel stehe und irgendwie das Gefühl habe, soll ich es jetzt glauben, was gestern gepredigt wurde oder nicht, dann schlage ich Zephania 3, Vers 17 auf. Das ist ein Merkvers. Ja? Wie geschrieben steht, der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte. Er ist stark und hilft dir. Er hat Freude an dir. Er schweigt in seiner Liebe, denn er liebt dich. Er jubelt laut, wenn er dich sieht. Wow! Boah, da habe ich ja jetzt richtig Lust auf den Tag, nicht wahr? Dann sagst du dir genau das. Der Herr, mein Gott, ist in meiner Mitte. Ja, er ist stark und hilft mir. Wörtlich, er ist ein Held und er hilft mir. Er jubelt laut, wenn er mich sieht. Der kann gar nicht anders, der Herr. Der kann nicht anders. Ja, weil du hast dich doch nicht selbst geschaffen. Wenn du dich selbst geschaffen hättest, dann hätte er sagen können, also ja, mittelmäßig bis unterirdisch. Aber der Herr, dein Gott, hat dich geschaffen. Der Herr, dein Gott, hat dich rein gemacht, hat dich heilig gemacht. Der Herr, dein Gott, hat ein neues Leben in dein Herz gepflanzt, hat dir einen neuen Geist geschenkt, hat dich erlöst, hat dir eine Erlöserkraft geschenkt, hat dich gereinigt mit seinem Blut, hat Segen über dir festgelegt, ausgesprochen und festgelegt. Er hat festgelegt, Christel, als du dich bekehrt hast, ich lege mich fest, der ganze Segen der Himmelswelt gehört Christel Döge. Können wir uns ja auch beschweren und sagen, ey, ich will auch was. Christel, gib mir bitte was ab. Und Christel sagt, ich kann dir die Hand auflegen, ich kann dich segnen, ich kann positiven Einfluss nehmen und so. Aber weißt du, den richtigen Segen kriegst du nur vom richtigen Gott. Probier es mal aus. Dann sagst du, Gott, das brauche ich. Und mit der Bekehrung, liebe Schwester, kam die ganze Fülle des Segens Gottes in dein Leben. Ja. Er sagt, ich werde dich versorgen, ich werde dich niemals loslassen, ich werde dich niemals aufgeben, ich werde niemals dich versäumen. Nicht etwas versäumen, sondern dich werde ich nicht versäumen. Was für eine schöne Aussage. Ja? Er wird es nie versäumen, dich zu segnen. Wenn du dein Vertrauen nicht wegwirfst, sondern auf ihn wirfst, dann wird er es niemals versäumen, dich zu segnen. Niemals versäumen, mit dir zu sein. Er wird niemals vergessen, dass es dich gibt. Sondern er weiß immer, hey, wir beide, wir haben Ja zueinander gesagt. Das ist wie in einer Ehe, da sagt man nicht plötzlich, ach, nö, oder so. Na, das entwickelt sich natürlich auch und so, aber Gott, bei Gott entwickelt sich das nie ins Negative, sondern bei Gott ist es immer wie am Anfang. Er sagt, ich habe es nicht vergessen, mein Ja zu dir, da steht sowas von felsenfest. Oh, auch wenn ich mich im Spiegel sehe, weißt du, ich mag gar nicht rausgehen und so weiter. Aber dann sagt Gott, du, beginne doch zu glauben. Was steht denn in Zephania 3, Vers 17? Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte. Er ist stark und er hilft dir. Er ist stark und er hilft mir. Ich weiß nicht, ob ich uns Norddeutsche heute Morgen herausfordern darf. Magst du zu deinem Nachbarn einen Segen sprechen? Das können wir ja gleich mal trainieren, nicht wahr? Das Sprechen und das Hören. Und magst du ihm sagen, der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte. Er ist stark und er hilft dir. Ach, das ist schön. Und da wollen wir noch einen drauflegen, weil wir gerade so gut drauf sind. Das sagen wir nochmal dazu. Er hat Freude an dir. Er schweigt in seiner Liebe. Denn er liebt dich. Er jubelt laut, wenn er dich sieht. Das ist die Wahrheit. So, wem geht es jetzt schlechter als vorher? Also ihr seht irgendwie noch schöner aus als vorher. Also vorher wart ihr ja schon schön und gut aussehen, aber jetzt irgendwie noch mehr. Weil das Wort Gottes hat Kraft. Und wir merken es da, das ist nicht nur positives Gerede. Das ist nicht nur Blabla, sondern das Wort Gottes hat Kraft. Ja, es hat Kraft, etwas in mir auszulösen und in mir etwas Neues zu machen. Da, wo Dinge von Menschen kaputt gemacht wurden, da macht das Wort Gottes es wieder kraftvoll in mir. Da macht er das heil. Wenn ich das Wort Gottes ausspreche, wenn ich das Wort Gottes höre und annehmen möchte und wage es zu nehmen, wenn ich Gott beim Wort nehme. Und so kannst du in den Tag starten. Sagst es einfach dir selbst. Der Herr, dein Gott, ist eine ganz persönliche Formulierung. Der Herr ist dein Gott. Ich kann nicht sagen, dass eure Kinder oder so meine Kinder wären. Ich kann nicht sagen, meine Kinder, wenn es nicht meine sind. Ich kann das nur bei meinen Kindern sagen. Ich kann es nur bei meiner Frau sagen. Ich kann es nur bei meinem Auto sagen, mein Auto. Also, ja. Das ist was ganz Persönliches, wenn ich sagen kann, das ist mein Kind, das ist meine Familie, das ist mein Haus, mein Garten. Das ist was ganz Persönliches, kann nicht jeder. Und wir können sagen als Christen, Gott ist mein Gott. Mein Gott ist ein ganz persönlicher Gott. Mein Gott ist nicht wie Allah, der sagt, vielleicht kommst du zu mir in den Himmel, vielleicht segne ich dich, aber dazu musst du ein paar Dinge machen für mich, bestimmte Sachen, ja, die du vielleicht gar nicht schön findest. So ist unser Gott nicht, sondern Gott ist unser Gott in dem Moment, als wir gesagt haben, ja, weil er schon ja zu uns gesagt hat, sagt er, ich bin dein Gott. Und er ist in unserer Mitte. Der Herr ist mein Held. Der Herr ist dein Held. Wir Männer werden Helden durch unseren Gott. Weil durch unseren Gott ist nichts mehr unmöglich, sondern alles ist möglich, dem, der da glaubt. Und die Frauen haben doppelten Segen. Die haben nämlich ihren Mann als Helden und Jesus als Held. Der Herr ist mein Held und mein Mann ist mein Held. Also das ist mal doppelter Segen, ja? Also doppelte Salbung. Boah, da bin ich ja fast neidisch. Doch, unheimlich. Ich wollte nur etwas verdeutlichen. Wie spreche ich über meinen Partner? Spreche ich Segen aus? Spreche ich Gutes aus? Ist mein Mann mein Held? Ja, schaue ich auf das, was gelingend ist? Schaue ich auf das, was unzureichend ist oder das, was gelingend ist? Und so wird auch die Frucht von dem Ganzen sein. Wie kann eine Beziehung gelingen, wenn ich voraussetze, dass mein Partner es nicht gut mit mir meint? Sondern wenn ich voraussetze, alles, was du sagst, das meinst du nur schlecht. Alles, was passiert, das machst du nur, um mir eine auszuwischen. Wenn ich so in eine Beziehung gehe, dann wird wahrscheinlich eine gewisse Distanz da sein. Dann wird unter Umständen auch bald eine Trennung kommen oder früher oder später. Ich spreche nichts Gutes aus, sondern ich spreche tatsächlich Fluch in mein Leben. In das Leben von meinem Partner unter Umständen und in mein eigenes Leben, in die eigene Ehe. Und ich kann auch Segen aussprechen und kann sagen, boah, ja, ich bin gesegnet, der Herr, mein Gott, ist in unserer Mitte, ist in unserer Ehe, mittendrin, er ist das Zentrum, er ist zentral, er ist stark und hilft uns. Und wenn ich dich sehe, dann sehe ich einen Held. Und du sagst, wenn ich dich sehe, dann sehe ich eine Prinzessin ja nicht mehr, ne? Viele Frauen bleiben ja Prinzessinnen den Rest ihres Lebens, auch wenn sie 60, 70, 80 sind, immer noch eine Prinzessin. Aber Frauen und Männer sollen ja mit dem Lebensalter, wenn die Haare weniger werden, die grauen Haare, die weißen Haare, die habe ich euch jetzt auch noch nicht gezeigt. Ich hoffe, ihr habt die noch nicht gesehen. Der Körper verändert sich und die Seele oder der Geist, der soll mitwachsen und soll sich mitentwickeln, sodass wir nicht mehr Prinzen und Prinzessinnen sind, Prinzessinnen sind. Ja, meine Tochter Hanna ist eine Prinzessin, die wird auch eine sein, aber sie muss sich entwickeln. Sie muss ja auch irgendwann erwachsen sein und eine Ehe führen können, eine Familie und so weiter. Aber das kann eine Prinzessin nicht gut. Dazu braucht es eine Königin und einen König. Das heißt, wir müssen wachsen, wir müssen reifen, dass wir mehr Verantwortung tragen können. Und so auch unsere Kinder in diese Richtung hinein erziehen. Und da kann der Herr und da will er uns helfen. Das ist ein kraftvolles Beispiel, das lassen wir aber heute. Er hat Freude an dir. Der Herr freut sich, wenn er dich sieht. Und wir müssen, hier ist in dem Text ist keine Bedingung für die Freude Gottes an dir. Es steht nicht, er freut sich an dir, wenn du das und das tust. Wenn du doch mehr beten würdest, dann könnte der Herr sich an dir freuen. Ja, der Herr würde dich mehr lieben können, wenn du pünktlich am Gottesdienst wärst oder so. Ja, pünktlicher da wärst oder so. Ja, das steht nicht so eine Bedingung, sondern es steht einfach nur, dass der Fakt, er freut sich, dass es dich gibt. Ich freue mich, dass es meine Kinder gibt und die können auch nicht viel tun, außer gehorsam sein und mich anlächeln. Aber das wird auch schon schlechter. Also das mit dem Gehorsam, das Anlächeln, nee, das ist schon, das passt schon. Nicht? Wenn du prophetisch reden könntest und du sagst, nein, ich traue mich nicht. Und der Herr sagt trotzdem, ich freue mich an dir und ich ermutige dich, geh voran. Ich ermutige dich, wachs in deiner Gabe, wachse. Erbaue den Leib Christi. Tröste die Menschen. Predige das Wort. Ja. Ich finde das so faszinierend, denkt da gerade so drüber nach, dass geschrieben steht, das Wort Gottes wuchs und breitete sich aus. Ja. Es geht nicht darum, dass hier zehntausende Leute sind, die sonntags zuhören, sondern das Wort Gottes soll sich ausbreiten und wachsen. Nicht wahr? Und natürlich alles in einer schönen Gemeinschaft. Er schweigt in seiner Liebe. Was für ein komisches Wort. Wieso sollte ich denn schweigen, wenn ich jemanden liebe? Ja, wenn ich jemanden liebe, dann sage ich ihm erstmal, was richtig und falsch ist. Dann zeige ich ihm, wo es lang geht, nicht wahr? Komm du mir erstmal in mein Haus. Ja? Wenn wir verheiratet sind, dann zeige ich dir mal, wie man es richtig macht und so. Nein, Gott schweigt in seiner Liebe. Gott ist keiner, der sagt, komm in die Beziehung mit mir und dann zeige ich dir mal, was alles schiefgelaufen ist oder schlecht läuft. Gott ist keiner, der Anklage übt, das macht der andere zur Genüge, ja, also jedenfalls bei mir. Also ich weiß nicht, da steht ja der Verkläger der Brüder. Ich habe das Gefühl, er ist auch der Verkläger der Schwestern, ja? Kann das sein, ja, also rein aus der Erfahrung. Aber Gott schweigt in seiner Liebe. Für ihn sind deine Sünden nicht der Rede wert. Er spricht nicht drüber. Wenn Gott uns vergibt, schweigt er. In seiner Liebe. Er spricht nicht drüber. Er geht nicht zum Erzengel Gabriel und sagt, also Gabriel, der Nico, der war wieder in der Beichte, alter Schwede. Also wenn ich das gewusst hätte, da hätte ich mir auch leichtere suchen können, nicht wahr? Ja. Er schweigt in seiner Liebe. Er sagt, mit dem Blut Jesu bedecke ich dich und schweigt. Sagt Johannes Evangelium. Nichts mehr zu sagen über dein altes Leben. Gott hat nichts mehr zu sagen über die Sünde, die du gestern bekannt hast. Er hat nichts mehr dazu zu sagen. Wenn andere Menschen, ob Christen oder nicht, etwas dazu zu sagen haben, dann lassen wir uns nicht runterdrücken, als wäre das die Wahrheit, sondern das ist Anklage vom Teufel. Das ist Lüge und nicht die Wahrheit. Sondern wir sagen, der Herr, mein Gott, er schweigt in seiner Liebe. Hetschi betsch, er schweigt in seiner Liebe. Du nicht, aber er schon. So sollten auch wir sein, natürlich. Gott möchte ja sein Wesen in uns verstärken. Und wir sollten nicht die Leute sein, die die Arbeit für den Teufel machen, sondern wir sollten dienen, damit das Reich Gottes sich ausweitet und das Wort Gottes wachsen kann und sich ehren kann. Und auch wir sollten insofern wie Gott sein. Gott hat Seelsorgegeheimnis sozusagen. Ja, Das ist übrigens das wichtigste Rezept, oder nicht das wichtigste, aber eines der wichtigsten Rezepte hat man herausgefunden, tatsächlich wissenschaftlich belegt, einer gelingenden Ehe ist, dem anderen zuzugestehen, dass er an dem einen oder anderen Punkt komisch ist. Mit anderen Worten, in Liebe schweigen. Ja? Da sagst du, also an dem Punkt, das verstehe ich den ganzen Tag nicht. Aber wir haben ja schon festgestellt, Gott will gar nicht, dass wir es verstehen. Wir versuchen natürlich, einander zu verstehen, aber wir müssen nicht alles verstehen. Wir können einen anderen Menschen nicht hundertprozentig verstehen, weil wir immer subjektiv sind. Es gibt immer Dinge, die wir doch nicht richtig nachvollziehen können und die letztlich eigentlich nur wir einigermaßen verstehen und Gott versteht sie ganz. Wir können das nicht, weil wir eine andere Biografie haben. Es gibt Dinge, die für dich unmöglich sind, für mich wären die selbstverständlich. Es gibt Dinge, die sind einfach unterschiedlich geprägt. Ne? Ihr sitzt zum Beispiel alle hier schräg. Ja, ihr müsst doch gerade sitzen, oder? Oder nicht? Oder irre ich mich da? Ich schweige mal in meiner Liebe. Nee, ist alles okay. Ich trage keine Krawatte. Ja, noch nicht mal einen Anzug. Und es kann sein, dass wir so geprägt sind, das muss man aber als Pastor, als Prediger. Aber andere Gemeinschaften sagen, es zeigt ja nach unten. Das darf man nicht. Der Schlips. Ja. Und das hat immer auch was mit uns zu tun. Gott schweigt in seiner Liebe und eine Ehe ist dann unter anderem gut, wenn wir lernen zu sagen, wie komisch. Also nicht sagen, wir sagen es nicht, wir denken es höchstens und sagen nichts, sondern wir betonen das Gute wie Gott und sagen, Mensch, der Herr ist unser Gott in unserer Mitte, er ist stark und er hilft uns und ich freue mich, wenn ich dich sehe und ich betone das Gute. Ich betone deine Stärken, nicht wahr? Ich sage es möglichst, ich bemühe mich, das bei jeder Hochzeit zu sagen. Ihr habt einen Gewinn geheiratet. Denn Ehe ist eine Zugewinngemeinschaft. Ne? Es ist ein Gewinn, wenn ich auf den Gewinn achte und ihn mein Leben lang nicht aus den Augen verliere. Worauf schaue ich in meiner Ehe? Dann frage ich die Pärchen immer vorher, was ihnen am anderen gefällt, an den Stärken, am Charakter und so. Dann lese ich das auch schön vor. Und so, das ist dann immer ganz oft besonders schön. Und dann erinnere ich daran, sieh es bitte in einem und in zwei und in fünf und in zehn Jahren immer noch so. Betone diese Stärken. Denn Ehe ist eine Zugewinngemeinschaft. So sieht Gott es auch. Und so ist auch unsere Gottesbeziehung eine Zugewinngemeinschaft. Für Gott ist es ein Gewinn, weil er möchte, dass jeder Mensch gerettet werde und keiner verloren gehe. Und für uns ist es ein mächtiger Gewinn, wenn wir Jesus kennen in unserem Leben haben. Und das sagt er auch noch nach 20 Jahren. Das sagt er, egal, was wir vielleicht in unseren Köpfen haben. Es geht ja darum, welche Sicht hat Gott. Und setze ich mir die Brille auf, die Gott hat? Setze ich mir Gottes Brille auf? Oder setze ich mir irgendeine andere Brille auf? Ja, wenn du meine Brille aufsetzt, dann hast du nur meine Stärke. Du hast nur das, was ich sehen kann und so weiter. Und du hast meinen Brillenstil und so. Aber wir brauchen die Brille Gottes, die in der Bibel steht, um richtig zu laufen. Auch als Christen, nicht matt zu werden, nicht müde zu werden, nicht nachzulassen, nicht erschlaffte Hände zu haben, nicht plötzlich wieder die Vergangenheit auf. Er hilft mir in der Nacht und am Tag. Er hilft mir, egal was vor mir liegt und welche Herausforderung da ist. Er hilft mir. Und der findet mich so gut, mein Gott, der findet mich so gut, er jubelt laut, wenn er mich sieht. Er jubelt laut, wenn er dich sieht. Ja? Und wenn du das sagst im Spiegel und sagst, oh, eigentlich bräuchte ich noch drei Kaffee, aber ich weiß ja, was Zephania 3, Vers 17 sagt. Ich fürchte mich jetzt nicht, das zu sagen. Ich lasse meine Hände nicht erschlaffen, sondern ich tue meinen Mund auf und mein Herz soll hören. Er jubelt laut, wenn er mich sieht. Halleluja. Und du spürst schon, oh, die Knie, die kommen schon ins Wackeln. Und du sagst, das ist gut, das muss ich nochmal machen. Der Herr, mein Gott, ist in meiner Mitte. Habt ihr es gehört? Ihr Engel. Und die Engel sagen schon, ja, er jubelt laut, wenn er dich sieht. Im Himmel ist ja schon eine Laola-Welle im Gange. Es ist, ich halte es nicht für übertrieben. Ich finde, das steht da. Da steht, er jubelt laut, wenn er dich sieht. Es ist natürlich wichtig, wenn wir aus dem Alten Testament predigen, dass wir das alles neutestamentlich belegen können, christologisch und so weiter. Kann ich auch. In Römer 15, Vers 18 steht zum Beispiel geschrieben, dass das Reich Gottes nicht Essen und Trinken ist, sondern Friede und Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Freude. Das Reich Gottes bedeutet Freude. Wie soll ich mich freuen, wenn ich das Gefühl habe, Gott meint es nicht gut mit mir? Wie soll ich mich freuen, wenn die Furcht doch größer ist? Aber wenn ich der Furcht entgegentrete mit Freude, mit Jubel, wenn ich das rauslasse, was Gott in mich hineingelegt hat, nicht was in mir ist, sondern was Gott in mich hineingelegt hat. Das, was ich gewohnt bin all die Jahre, sondern was Gott über mein Leben ausspricht. Wenn ich das wage, dann entwickelt es eine Kraft. Dann sage ich, und irgendwann glaube ich das vielleicht sogar. Ja? Dann denke ich, zuerst denkst du, na, hat Gott sich vielleicht geirrt? Aber vielleicht hat er ja doch recht. Du denkst irgendwann, so nach ein paar Wochen, denkst du, irgendwie, das macht Spaß. Ich glaube, Gott hat recht. Rufst du bei Christo oder bei Imtrott an oder bei Guido und sagst, ey, ich glaube, Gott hatte doch recht. Er jubelt laut, wenn er mich sieht. Und weißt du was, Guido? Wenn er dich sieht, auch. Wenn er dich sieht, auch. Hey, und du merkst, da hat sich schon was in dir verändert, sodass du schon andere damit beeinflusst und sagst, du, wenn er dich sieht, dann findet er das klasse. Das findet er richtig gut. Nicht wahr? Hat mal einer gesagt, doch, wahr. Muss ich jetzt immer dran denken. Ja, das ist wahr. Ein Held, der rettet, ist unser Gott. So, wir können uns selber segnen. Und Gott sagt, hey, segne dich bitte selber, indem du die Wahrheit, meine Wahrheit über dein Leben aussprichst. Nimm es und glaub es, lass es in dein Herz, lass es in deine Gefühlswelt hinein, lass es wirksam werden und übersprudeln in dir, was die Wahrheit ist. Und dann leben wir ein Leben als Jünger Jesu. Die Bibel nennt es einfach Jünger sein. Ja? Lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe, waren Jesu letzte Worte, einige der letzten Worte hier auf Erden. Lehrt sie alles halten. Auch das ist wichtig, dass wir lernen, dieses Bild von unserem Gott zu haben und auch von uns und voneinander zu haben und in Liebe zu schweigen und nicht zu verstehen, verstehen zu wollen. Muss mich übrigens korrigieren, Römer 14, Vers 17, steht hier jedenfalls, stimmt das? Und es gibt noch einige andere Bibelstellen, zum Beispiel der verlorene Sohn, da sehen wir deutlich den Charakter Gottes, der nicht hinterherläuft, der den Sohn machen lässt. Das zeigt, wir müssen unsere Kinder loslassen. Der Sohn muss diese Erfahrung haben, wie es ist, ohne den Vater zu sein. Und wenn er seinen eigenen Weg geht und durch den Dreck durch muss. Und der Vater steht sehnsüchtig. Jeden Tag steht er dort am Tor und hofft innigst, Sohn, komm bitte zurück. Komm bitte zurück. Und er steht dort über Jahre. Und der Sohn verprasst das ganze Vermögen, hat den Vater gedemütigt. Die ganzen Nachbarn wissen Bescheid, die ganze Stadt, das Dorf und die Region weiß Bescheid. Hast du gehört, was bei denen los ist? Was da los ist? Der Sohn ist abgehauen, hat dem Vater ins Gesicht gespuckt, der hat das ganze Erbe. Und der Vater hat das auch noch gemacht. Stell dir mal vor, wie blöd muss man denn sein? Was ist denn das für ein Typ? Ja, dem hätte ich doch noch ordentlich irgendwie eine reingehauen oder so. Nein, der Vater, der macht es. In seiner Liebe schweigt er. Und geht auf seinen Sohn ein. Und damit gewinnt er ihn letztlich wieder. Durch Liebe gewinnt er ihn wieder. Und sein Herz bleibt frei und hofft und bangt. Sohn, komm bitte wieder. Und wenn du wiederkommst, dann lasse ich dich nicht mehr ausreden. Der Sohn kommt und der Vater lässt ihn nicht mehr ausreden. Der will es gar nicht wissen. Den ganzen Schlund und so. Sondern der möchte nur seinen Sohn haben. Der möchte nur die Beziehung haben zu seinem Sohn. Der sagt, Sohn, komm her, lass uns jetzt feiern und fröhlich sein, denn du warst bis jetzt tot, aber jetzt lebst du wieder. Er schaut und er freut sich, wenn er dich sieht. Das ist schön. Und so können wir Segen fließen lassen in unser Leben. Soweit Gottes heiliges Wort. Und welches Bild von Gott soll dein Leben bestimmen? Welche Worte Gottes willst du über dich herrschen lassen? Was soll dich beeinflussen? Was soll dich bewegen? Was soll in deinem Leben passieren? Und ich bin mehr denn je überzeugt, dass das, was ich in mich aufnehme, was ich reinlasse und was ich ausspreche, in diese Richtung gehe ich. Wenn ich das sehe, man kann sein Leben, man kann 40 und 50 werden und man lebt einfach so dahin. Und man kann sich Ziele setzen und sagen, wenn ich mal 50 oder 60 bin oder 70, dann möchte ich, dass das in meinem Leben ist. Dann möchte ich, dass die Freude so übersprudelt und dass das Alte, dass diese Unsicherheit nicht mehr da ist, dass diese Ängste nicht mehr da sind. Und ich erwarte von dir, mein Gott, dass bis dahin diese Not nicht mehr existiert. Das kannst du aussprechen über deine Kinder sogar. Das kannst du aussprechen über Menschen. Das kannst du aussprechen über Arbeitsstellen. Das kannst du aussprechen über Gemeinden. Gott, bitte, in den nächsten 3 Jahren, in den nächsten 3 Jahren erwarte ich, dass das geschieht. Und in 5 Jahren das. Und in 10 Jahren das. Und sagt Gott, aha, das erwartest du von mir? Und was willst du dafür machen? Möchtest du mein Wort umsetzen? Möchtest du dich beeinflussen lassen? Möchtest du dafür beten? Möchtest du dafür das Opfer bringen, dass du frei wirst von allen Bindungen, von allem, was du in dein Leben hineingelassen hast, von allen Festsetzungen, wo du Menschen festgesetzt hast, wo du dich selber begrenzt hast. Ja, wir können uns auch selber begrenzen. Ich habe das öfter gedacht im Laufe der letzten Jahre, habe gedacht, ja Gott, das kann ich nicht. Und Gott hat mehrfach gesagt, ich werde dich über deine Grenzen hinausführen. Und lege du dich nicht fest, wie es sein soll und wie das aussehen soll, wie dein Leben sich entwickeln soll, lege du das nicht fest, weil sonst hindere ich Gott am Segen. Wenn ich sage, Gott muss so wirken und das kann nur so laufen und ich will es so haben und so musst du es machen, Herr, ich habe doch gebetet, dann begrenze ich meinen Gott. Sondern ich bete, Gott, dein Wille geschehe. Und ich erwarte, dass eine Entwicklung da ist und ein Wachstum. Denn bei Gott, im Reich Gottes, gibt es nur Wachstum. Der die Wachstumseffizienz ist enorm im Reich Gottes. Bei Gott soll alles wachsen, unser Leben soll wachsen. Unser Leben soll wachsen. Und wenn ich Gott nicht in mein Leben hineinlasse, dann sagt er sogar, dass er mir den Segen nimmt. Dass er mir einzelne Dinge, Talente wegnimmt. Wenn wir es nicht nutzen, wenn wir es nicht vermehren, dann sagt Gott, dann nehme ich es, ich gebe es einem anderen. Steht in den Evangelien. Gott hat ein Prinzip. Er sagt, wenn du das umsetzt, während du gehst in meinem Wort, wirst du erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen, wenn ihr bleiben werdet. Wachstum an Reichtum, an Einflussmöglichkeiten in deinem Leben. Und ich werde die Erkenntnis mehren. Ich werde die Offenbarung in deinem Leben mehren. Aber wenn du es nicht nutzt, dann nehme ich das lieber und ich möchte ja, dass es umgesetzt wird. Dann hast du weniger. Und das ist das Gefühl, mein Leben ist nicht gesegnet. Wo ist denn mein Gott? Weil du gesagt hast, Gott, du kannst alles tun, und zwar, wenn du machst. Und Gott hat gesagt, no, no. Hat zu mir gesagt, bitte, mach das nicht. Ich werde dich führen. Ja, wie unangenehm für einen Deutschen, oder? Jedenfalls für jemanden wie mich. Ich bin organisiert, strukturiert und so. Ich möchte gern wissen, wo es lang geht und was das Ziel ist. Und Abraham wusste es nicht. Gott hat Abraham gesagt, geh mal los. ja, wo denn? A7 oder A3? Wo soll es denn hingehen? Rostock, Würzburg oder was? Och, fahr mal los. Mach mal Motor an und gib mal Gas. Wie? Och, ich zeig's dir schon so. Ich zeig's dir. Und warum? Weil er wollte ihn zu einem Mann machen, der ihm absolut vertraut. Das hat er geschafft, immerhin in 25 Jahren. Hat er es immerhin geschafft. Gott hat Zeit. Aber Gott möchte nicht begrenzt werden. Und Gott möchte nicht beengt sein in euren Herzen. Paulus sagt es auch an einer Stelle, seid nicht beengt in euren Herzen, sondern lasst die Weite Gottes zu, die Möglichkeiten Gottes zu. Denn Gott hat keine Grenzen und er führt uns über unsere Grenzen hinaus. Ich möchte gerne mit uns beten. Lieber Herr Jesus, ich danke dir, dass du der bist, der Ketten sprengt, der Festsetzungen sprengt, der Hindernisse sprengt und hinwegnimmt. Ja Gott, ich danke dir, dass du der bist, mit dem wir über Mauern springen können. Wir können darüber springen, über Festsetzungen, und wir können sagen, was wahr ist. Und du kannst es tun, du kannst Grenzen und Hindernisse und Ketten kannst du jetzt sprengen lassen von Gott, indem du die Wahrheit dagegen hältst, indem du sagst, Herr, vergib mir, wo ich dich begrenzt habe, vergib mir, wo ich nur so in einer negativen Haltung war, vergib mir, wo in meinem Herzen, meine Gefühlswelt doch weniger Glauben hatte, wo das Negative Überhand genommen hat. Und ich danke dir, dass du mich reinigst, und ich danke dir, dass du neu Lebenswasser fließen lässt über mich und in mich hinein und durch mich hindurch zu anderen Menschen. Und ich lege mich jetzt fest, dass ich das Wort Gottes glaube, dass ich es nehme, dass ich es esse, dass ich es kaue, dass ich es ausspreche über mein Leben und über das Leben jedes anderen Menschen. Und ich danke dir, Gott, dass ich dadurch sogar in einer gewissen Hinsicht prophezeie. Weil dein Wort ist wahr. Es bleibt immer wahr. Ich danke dir, Jesus, dass wir fruchtbare Menschen sind in dir. Ich danke dir, dass unser Leben Frucht trägt, eine reiche und liebliche Frucht der Gerechtigkeit. Weil wir bleiben an dir, an deinem Wort. Ja, wir sind wahrhaftig deine Jünger. Und ich danke dir, dass du der Gott in unserer Mitte bist. Ich danke dir, Gott, dass du hier in unserer Mitte bist. Ich danke dir, dass du stark bist und hilfst. Ich danke dir, dass du rettest und dass du uns gerettet hast. Du rettest so gerne. Und ich danke dir, dass du schweigst in deiner Liebe über alles, was war, Jesus. Und ich danke dir, dass du dich freust mit Fröhlichkeit über uns. Amen.